Hallo zusammen, es ist wieder Scala. Wir haben heute zwei Beiträge. Den ersten. Im ersten geht es darum, wieder mal um Winterthur. In einer Woche, am Sonntag, ist das Tribunal. Und wir haben zwei Vertreter von dem Tribunal da. Und haben ein paar Fragen zu Gast.
Und im zweiten Teil, der geht relativ lang, anderthalb Stunden etwa, beschäftigen wir uns mit der Arbeiterjugendbewegung im Dritten Reich. In diesem Teil in der Scala kommt die Lebensgeschichte von einem vom Edelweisspirat, so haben sich die Jugendbanden genannt. Und dann am 3 geht es aber weiter mit dem Thema.
Wie gesagt, bei uns zu Gast sind zwei Leute von der Tribunalvorbereitungsgruppe, der Erich und der Stefan. Ich möchte vielleicht zuerst noch kurz zur aktuellen Situation etwas sagen. Es ist so, dass nach wie vor drei in U-Haft sind. Die anderen warten auf ihre Prozesse. Der erste Prozess wird Mitte Mai stattfinden. Es ist aber interessanterweise jetzt diese Woche schon ein kleiner ein Prozess im Vorfeld gelaufen. Hat nichts direkt mit diesen Ereignissen zu tun. Dünkt mich aber typisch. Es ist dort darum gegangen, dass jemand, der dann einen Prozess haben im Zusammenhang mit dieser Verhaftung, jetzt einen Vorprozess gehabt hat und ziemlich sicher vorbestraft, dass ein Prozess wird gehen. Das wird nochmal bei jemandem der Fall sein. Und für mich, wir sind dann da Erinnerungen gekommen, wir haben eine der ersten Sendungen im Zusammenhang mit Winterthur, ist mit, im Vergleich mit Zocco und Vanzetti. Und genau dort wird das ja, ist das ja auch passiert, also dass man einen von denen mit einer Vorbestrafung im Prozess geschickt hat. Es macht sich klar besser. Es ist wie eine Vorbelastung sowieso. Es ist ja dann klar, mit was für Leuten man es zu tun hat. Jetzt aber zu dem Tribunal, wo nächste Woche stattfindet, zu Winterthur. Erich, was war für euch der Grund gewesen? Was habt ihr euch überlegt, als ihr das auf die Beine gestellt habt?
Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht an der ersten Sitzung dabei gewesen. Ich kann also nicht genau sagen, warum und wieso dass das Tribunal überhaupt entstanden ist. So wie ich es dann verstanden habe, sollte es eigentlich eine Fortsetzung sein an Öffentlichkeitsarbeit, wie sie Mahnwach erbracht hat in Winterthur auf der Märgasse. Sie sollte auch eine weitere Antwort sein auf das, was an Schweinereien in Winterthur passiert ist. Und wir haben eigentlich gefunden, die Antwort sei sehr wichtig und die darf irgendwie nicht verstummen. Es ist da auch in der Broschüre, die wir rausgegeben haben, jetzt, also in diesem Programm, haben wir darauf hingewiesen, dass es eben wichtig ist, dass man weiter von diesen Verhaftungen redet und dass das jetzt nicht einfach immer leiser und leiser wird und die ganze Geschichte. Aber wie es eigentlich entstanden ist, kannst vielleicht du sagen, Stefan, genauer.
Ja, es hat verschiedene Bedürfnisse gegeben. Die einen haben ich eher mehr so von den Szenenleuten oder von den Leuten, die sich intensiv mit dem beschäftigen, habe ich für sich selber etwas machen, wo sie auch intensiv irgendwie das können diskutieren oder irgendwie Strategien, wie man gegen das vorgehen kann, diskutieren. Und für andere ist es vor allem darum gegangen, Öffentlichkeit zu machen, also nach Hause zu gehen, auch in die Presse hineinzukommen, dass das Thema irgendwie nicht so unter den Tisch fällt zu finden, weil das ist jetzt offensichtlich eine Strategie, dass man das relativ fest wieder also auf Beruhigungsstrategie macht, das ist eigentlich gar nicht mehr passiert und die Bösen sind jetzt drin und es ist eigentlich in der Ordnung geschafft.
Was ist denn der Themenschwerpunkt?
Jetzt ist es eigentlich so gewesen, dass man von Ort versucht hat, alles unter ein Dach zu bringen. Also man hat irgendwie versucht, einerseits eine sehr intensive Informationsarbeit können zu leisten für Leute, die irgendwie durch die Ereignisse sensibilisiert sind. Also Leute, die auf eine Art irgendwie gefunden haben, das ist wirklich schlimm, was das passiert. Und ich nicht zu wissen haben darüber genau, wie das abläuft, was passiert, wenn jemand im Knast ist, was ich das nicht vorstellen kann. Und auch irgendwie das Bild haben, zum Beispiel aus einem amerikanischen Krimi, oder wenn einer reinkommt, sie können ihren Anwalt anrufen. Also das Gefühl haben, in der Schweiz läuft das auch so. Also es ist darum gegangen, einerseits Leute, die sich interessieren, denen wirklich Informationen zu vermitteln. Das war eine wichtige Sache gewesen. Und natürlich auch in dem Sinne ein Presseereignis daraus machen. Das ist auch gegangen, nach Hause zu treten, auch über die Medien rauszukommen. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, dass man eine Diskussion hat von Leuten, die irgendwie auf eine Art mit Justiz oder inneren Auseinandersetzung sind mit Justiz, genau das zusammen zu diskutieren, was sind Strategien, was sind Möglichkeiten irgendwie gegen den Ausbau, Verschärfung der Strafjustiz und gegen den Ausbau von der Polizeistaat, vom Polizeistaat, was sind Möglichkeiten gegen das anzugehen.
Ja, ich habe das Programm vor mir. Auf das werden wir sowieso dann noch genauer eingehen. Mir ist bei dem Text eine Passage ein aufgestoßen. Und zwar folgende, da heisst, was darum geht, was beabsichtigt ist mit dem Winterthurer Tribunal bei einem Punkt. Mit der Diskussion über die gesellschaftlichen Hintergründe der Winterthurer Ereignisse sollen Überlegungen und Vorschläge zur Veränderung der bestehenden sozialen Verhältnisse erarbeitet werden. Jetzt möchte ich euch fragen, ist denn, also ich, ja, mich dunkt es schon ein bisschen flau, weil ist denn das für euch so, dass die ganze Geschichte irgendein soziales Problem ist?
Das ist auch eine Frage vom Begriff sozial. Also allweg ist es ein bisschen ein Missverständnis oder vielleicht ein ungeschickter Ausdruck. Und es ist klar, dass die Justiz politische Justiz ist, dass sie in ein bestimmtes Machtsystem eingebunden hat, dass sie klare Funktionen auch hat, disziplinierende Funktionen. Und dass sie grundsätzlich eine politische Justiz ist. Und aus dem Gedanken heraus kommen wir natürlich über so eine Diskussion, wenn so eine Justiz reagiert, ist das auch ein Ansatzpunkt, in dem Sinn können aufzuzeigen, dass es darum geht, irgendwie nicht nur irgendwie Pflasterli-Politik anzumachen, sondern schon darum geht, grundsätzlich die Gesellschaft zu verändern. Auch so eine Justiz müssen wir ja auf eine Art sehr wahrscheinlich radikal abschaffen, man muss irgendein anderes Instrument finden, wenn man mit so einer Problematik umgeht. Also die Justiz, so wie sie heute existiert, ist ein gesellschaftliches Produkt oder, von dieser Gesellschaft, eine ganz bestimmte Funktion. Das muss man ja aufzeigen, auch aus dem heraus. Wie sie reagiert, anhand von dem, wie sie reagiert, kann man ja das irgendwie gut zeigen, dass sie ein Machtinstrument ist.
Also es ist sicher so entstanden, also der Absatz ist sicher darum entstanden, weil man gefunden hat, was da passiert ist, richtet sich ganz klar gegen eine oppositionelle Gruppe oder einfach gegen jugendliche Opposition in Winterthur und dass die Justiz da einfach eine Opposition, einen Widerstand kaputt macht. Also das ist sicher hinter dem Abschnitt. Also das ist auch ganz sicher.
Ich sehe einfach noch viel mehr politische Zusammenhänge, oder wie die Verhaftung gelaufen ist. Also auf das, was wir schon mal hingewiesen haben auf einer früheren Skala. Oder?
Ja, klar.
Die ganze Verhaftung, dass das nicht nur einfach ein Wegdrängen ist von einer sich politisch widerborstigen Leuten, sondern dass es um viel mehr geht, also um ein Übungsfeld. Oder? Aber eine ganz andere Frage. Am Abend ist eine Schlussveranstaltung, ein Podium. Und so wie ich das hier sehe, ist das ziemlich einseitig für mich. Es macht damit Conny Kranich, ist eine Juristin, Barbara Hug, Juristin, Fredi Eberli, GDP-Sekretär Bertold Rothschild, Emilio Modena, Hans-Peter Gysin von der GAGAK, der Dani Fischer. Ist das offen für alle Leute oder ist das so?
Ja, sicher wird es ein Publikumsmikrofon geben, das selbstverständlich offen ist. Das ist klar und wo die Leute das sollen benutzen. Vielleicht wegen der Zusammenstellung der Teilnehmer kann man vielleicht sagen, dass man probiert hat, eben gerade, also ich wollte jetzt anknüpfen an das, was wir vorher gesagt haben, die Zerschlagung von einer Opposition. Das ist nicht nur in Winterthur passiert, das haben natürlich andere Bewegungen haben da Erfahrungen gemacht mit dem. Das ist eben zum Beispiel Hans-Peter Gysin von der GAGAK oder vom Friedensrat, eben vielleicht, wie heisst er wieder, der Peter Weisshaupt, der auch wird teilnehmen. Also dort hat es auch so spektakuläre Verhaftungsaktionen einmal gegeben. Auch der Fredi Eberli ist in die Mühle von der Justiz geraten in Bern. Unter anderem, als das Detail erwähnt werden, hat er auch Kontakt mit dem Bundespolizist Vogt, der da eine merkwürdige Rolle gespielt hat in Winterthur. Also die Leute werden ganz sicher etwas können sagen da dazu. Und von dort her ist die Teilnahme sicher zu erklären. Und wie meinst du aber so einseitig zusammengesetzt, fehlen dir jetzt Leute direkt von Winterthur, Betroffene oder so?
Zum Beispiel oder einfach von anderen, die jetzt nicht so, also dass verschiedene Leute in den Knast kommen, ist,
ja gut,
gibt die eine, oder, wo hinterkommen, aber es sind alles so organisierte, arrivierte Leute, oder? Wo redet?
Ja, nur bedingt. Also es sind einfach irgendwann mal vor allem Leute, die sich irgendwie mit dem auseinandersetzen, mit dem ganzen Bereich Justiz, Polizei, statt irgendeiner Form sich politisch auseinandersetzen. Oder auch alles Leute, die sehr persönlich zum Beispiel davon auch betroffen sind. Der Fredi Meier.
Ist
zum Beispiel auch dabei auf dem Podium. Also, wo ja die Erfahrung in der Zürcher Jugendbewegung gemacht hat. Und von dem her habe ich das Gefühl, dass es relativ ausgeglichen ist. Also, wir hätten schon auch gerne jemanden dabei gehabt, wo, sagen wir mal, von der Knastgruppe Winterthur, und haben die Leute auch angefragt. Aber sie haben das irgendwelche Gründe nicht wollen. Und eigentlich ist das Ziel von der ganzen Veranstaltung, das ganze Spektrum von Leuten, die in irgendeiner Form mit dem zu tun haben, sich trifft und versucht, sich miteinander auseinanderzusetzen und auch die verschiedenen Meinungen, die es gibt, dass die mal aufeinandertreffen und es eine Diskussion gibt. Darum.
Gut.
Das war ein Ziel.
Also wir haben, ich wollte noch ganz kurz etwas sagen zu weiteren Teilnehmern. Also zum Beispiel der Dani Fischer ist Bochkantonsrat, und er setzt sich jetzt auseinander gerade mit dem Problem vom Ausbau von der Knastbauten und Neubauten im Kantonsrat, also auf der politischen Ebene, und er wird sicher dort etwas können sagen dazu. Es geht in diesem Tribunal auch darum, dass man auch Perspektiven irgendwie vermitteln kann, dass es irgendwie weitergehen sollte, dass es auch einen politischen Kampf gibt. Gut, es ist der parlamentarische, den Dani Fischer vertritt, aber auch das ist eine Ebene, wo, finde ich, da muss es auch weitergehen. Und da sind Vertreter, die könnten sicher etwas dazu beitragen.
Gut, ich werde jetzt eigentlich gerade noch mal genau auf das Programm eingehen. Stattfindet durch das Tribunal, also am nächsten Sonntag. Und zwar zur Winterthur im Hotel Winterthur, also im Winterthurer Volkshaus. Anfangen tut es am 11. mit einer Filmvorführung und mit Video. Zwei am Nachmittag ist dann im Saal Begrüßung, Informationen über den Stand der Dinge und so weiter. Was uns am wichtigsten dünkt, ist, dass am 4. dann in Gruppen über folgende Themen diskutiert werden. Das ist folgendes: Die Polizei, ein Staat im Staat? Fragezeichen. Dann Strafuntersuchung, Prozess, Urteil, politische Justiz? Fragezeichen. Über die Isolationshaft, Mittel der Geständniserpressung? Fragezeichen. Dann Strafjustiz und Psychiatrie über Zwangspsychiatrisierung und so weiter. Es dünkt uns wichtig und auch eine Möglichkeit, dass man in diesen Gruppen und auch zu Abend, also bei dem Podiumsgespräch, Einfluss nimmt. Mich dünkt, es hat genug Leute in Zürich, die da etwas zu sagen hätten, und ich hoffe, dass die alle einfahren werden.
Also wer da nicht auf dem Programm ist, das kann man vielleicht noch erwähnen, das ist der Daniel Blancherel. Er ist ein engagierter Schauspieler und Liedermacher, und er wird zwischen deinen Texten lesen, engagierte Texte und auch Lieder singen. Man kann vielleicht noch sagen, dass vielleicht der wichtigste Zeitpunkt am 2 am Nachmittag ist. Dort fängt eigentlich Begrüßung an, und dort wird auch informiert über den neuesten Stand der Dinge, also von den Ereignissen.
Ja, und dann hat man noch eine Arbeitsgruppe vergessen, die nicht unwichtig ist. Und das ist irgendwie eine ethno-juristische, oder so heisst das irgendwie, was vor allem darum geht, was gibt es für gesellschaftliche Möglichkeiten, was gibt es für Gesellschaften, wie gehen die mit ihren Minderheiten um. Oder? Und also von Art B geht eine bestimmte Mehrheit mit Minderheiten um, wie läuft das ethnologisch ab, was gibt es für andere Formen, wie wir es da machen zum Beispiel.
Gut, danke, dass ihr gekommen seid. Wie gesagt, am nächsten Sonntag ist das Tribunal in Winterthur.
also langsam der zweite Teil von der Skala, eben die Geschichte über die Arbeiterjugendbewegung im Dritten Reich.
Juni 1957. Sehr geehrter Herr, was kann ich tun, dass ich meine Akte wieder bekomme? Seit dem Jahre 1952 versuche ich, meinen Sohn Bartholomäus Schink als politisch Verfolgten anerkennen zu lassen. Bis heute, 1957, stehe ich vor einer Mauer, die nicht zu überspringen ist. Ich bitte Sie nun, falls es Ihre Zeit erlaubt, nur einmal ausführlicher zu schreiben, warum, wieso, weshalb. Es war schwer, meinen Sohn, der erst 16 Jahre zählte, zu verlieren. Aber unüberbrückbar scheint mir der Weg zu sein, meinen Sohn als politisch Verfolgten anzuerkennen. Warum? Hochachtungsvoll, Gertrud Schink.
16. August 1962. Er geht aufgrund des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Folgender Bescheid. Der geltend gemachte Anspruch für Schaden an Leben wird abgelehnt. Die Entscheidung ergeht gebühren- und auslagenfrei. Entstandene Kosten und Auslagen werden nicht erstattet.
Das war der Briefwechsel zwischen der Mutter vom Nedelweisspiraten Walter Schink und Kölner Regierungspräsident. Der Bartel Schink ist von den Nazis 1944 erhängt worden, als er erst 16 war. Wir bringen am Sonntag, am 5. Mai, in der Skala am 12. eine Sendung über die Jugendbewegung der Edelweisspiraten und machen die am 3. mit der Entschulung weiter.
Thema der heutigen Skala ist der Arbeiterjugendwiderstand im Dritten Reich. Warum in der Skala? Da werden sicher einige fluchen. Was geht das uns im Knast überhaupt an? Das ist so. Gegenwärtig gibt es ja von der Knastform selten etwas Aufgestelltes berichten. Da sind meistens die anderen immer wieder am Zug und die müssen kaum irgendetwas befürchten, dass sie ernstlich auf Widerstand stoßen. Und schon gar nicht von den Gefangenen. Das aktuelle Beispiel vom Neubau in Regendorf zeigt das. Jeder Quatschkopf in irgendeinem Verein kann dazu seine Meinung in die unappetitliche Meinungssoße drücken und irgendetwas zu sagen zum Wohl der Gefangenen. Und die Betroffenen, die sind brav.
Da können wir noch viel von denen lernen, die nicht so brav gekuscht haben, auch wenn es länger her ist. Lehren, uns selber zu bleiben, in einer Umwelt, die findlich ist und so aussieht, als würde sie unsere schwache Abwehrbewegung um 1000 Jahre überleben. Darum wollen wir in Skala und nachher auch weiter in der Entschulungssendung über die Kinder und Jugendlichen berichten, die sich häufig Edelweisspiraten, oft aber auch ganz anders genannt haben. Und warum gerade jetzt?
Es gibt noch eine einfachere Begründung. Der Ronald Reagan und der Helmut Kohl kneifen sich in diesen Tagen in die Backen. Die beiden Demokratiedarsteller feiern etwas. Was es genau ist, kann man nicht so leicht erkennen. Sicher ist, dass vor 40 Jahren, am 8. Mai 1945, die faschistische, nazistische Kriegsmaschine unter den militärischen Schlägen der Alliierten zusammengebrochen ist. Der Kohl, er beruft sich auf die Gnade der späten Geburt und feiert eigentlich viel lieber den 5. Mai 1955, wo die BRD Vollmitglied bei der NATO geworden ist. Es leiden wir auch viel näher mit dem lieben Gast aus der Übersee, einen Soldatenfriedhof bei Bitburg abzuschreiten, als das KZ Dachau zu besuchen. Dass da zwischen dem Kanonenfutter von 2000 Wehrmachtssoldaten auf dem Friedhof zu Bitburg auch ein paar SSler vergraben worden sind. Das hätte Kohl natürlich nicht können wissen, dass sein Gast, der Ronald Reagan, das so stört. Von dieser sensiblen Seite kennen wir den Ronald Reagan bisher auch nicht. Wir haben nämlich erst kürzlich aus dem Maul von dem grossen Humanist gehört, CIA-Söldner. So sagt er natürlich nicht, er sagt Freedom Fighters, die gegen die Revolution in Nicaragua kämpfen. Sind die legitimen Kinder von den antifaschistischen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer aus den 30er und 40er Jahren.
Wir wollen die beiden Kurzwarenhändler nun im Halmspracher Schloss ihre Ansprache von 5000 vom Verfassungsschutz sorgfältig ausgewählten Jugendlichen ihre Rede halten und unsere gute Zeit denen widmen, die dort ganz bestimmt nicht erwähnt werden. Die sind immer noch nicht stubenrein und wartet immer noch auf der Liste für Bundesverdienstkreuz, ganz im Gegensatz von ihren Richtern, die nach einer kurzen Entnazifizierung ein bisschen Blut von den Händen abwaschen, ihre Karriere haben können fortsetzen, zum Beispiel der Filbinger. Ebenso nahtlos sind die Jugendlichen in den Kriminalarchiv vom entnazifizierten Staat geblieben und teilen das Schicksal mit vielen anderen Auffälligen von damals, wie zum Beispiel den Lesben und den Schwulen, den Kommunistinnen und den Kommunisten, den Zigeunerinnen und den Zigeunern, den Spanienkämpferinnen und den Spanienkämpfern und ebenso noch immer noch ein Teil der Juden, die damals verfolgt worden sind. So bitter, wie für die das persönlich auch sein mag, vielleicht ist das auch die grösste Anerkennung von ihrem Widerstand. Dass sie auch in der Bundesrepublik Deutschland im 1985 als Grossmütter und Grossväter immer noch im Schatten sind. Weil für sie haben damals für etwas anderes gelebt, als für nur einfach einen Hemdwechsel für einen neuen deutschen Staat am 8. Mai 1945.
Es ist gut, dass einige von diesen Menschen ihr Schweigen, das doch so beredet ist, trotzdem gebrochen haben in den letzten Jahren. Es sind jetzt etliche Zeugnisse von ihnen greifbar in den Buchhandlungen und wir haben das gelesen und wir haben rote Ohren gehabt, wo wir das gelesen haben. Aber wir haben versucht, zwar sehr aufmerksam anzuhören, aber wir haben auch versucht, dort, wo Fragen offen bleiben, Sonnige zu sehen.
Nach der Einleitung bringen wir jetzt die Geschichte von Fritz Teilen. Auch die hat der Jürgen geschrieben aus dem Knast. Wir bringen die jetzt aber auf Schriftdeutsch, weil es ist einfacher, wie die Kommunikation zwischen dem Knast und uns draussen geht, ja bekanntlich über Papier. Und so es ist auch besser zum Ablesen, wie man den Bogen besser schlagen kann und die Sätze sind besser verständlich.
Als Musik zwischen diesen Text, sagen wir es dann auch noch an, vorzu haben wir vor allem Swing, Schwarz Jazz aus Harlem und Stück von Django Reinhardt und dem Hot Club de France. Das hat einen konkreten Grund, nicht nur, dass diese Musik aus dieser Zeit stammt, sondern weil die ausgestiegenen Jugendlichen im Nationalsozialismus eben genau diese Musik gerne hatten und auch versucht haben, so viel wie möglich zu hören. Es ist ja klar, dass die Nazis mit ihrem Rassismus und mit ihrer Militarisierung vom Alltag die wilde schwarze Musik von deren Kopfweh bekommen haben. Denn wenn sie die Weißen gespielt haben, sind das eben erst noch Jüdische gewesen oder Zigeuner. Ein Teil der Jugendlichen hat wegen dieser Vorliebe für diese Musik den Namen Swingjugend gehabt. Darüber später, erzählen wir später noch mehr. Als erstes geht ein Stück von Coleman Hawkins und seiner Big Band 1940 aufgenommen in New York, in Harlem, live. Sie spielen das Stück Body and Soul und geht anschliessend das Stück Chicago.
Well, the home of Happy Feet is calling right out to you again, ladies and gentlemen. Once again, through the medium of the body and soul of the saxophone. Of course, that's Coleman Hawkins and his orchestra, playing here in the Savoy Ballroom. That's in the early 140s on Lenox Avenue. The Swing Village is the locale, Harlem, New York City. Well, we're just about to go into the first number. From the looks of it, I think it's a good fast one, if I remember rightly, and if Coleman plays the way I think he's going to. The title of it is Chicago. Thank you.
Fritz Theilen wurde 1927 in Ehrenfeld, einem Kölner Arbeiter- und Arbeiterinnenquartier, geboren. Auf dem Umschlag seiner Autobiografie, das gutmütig lächelnde, etwas biedere Gesicht eines älteren Mannes, den man auf der Straße bestimmt nicht beachten würde. Im Buch drin hat's nochmal zwei Fotos, nun aber aus der Zeit, über die berichtet wird. Das erste zeigt ihn als Zehnjährigen, das verschmitzte, lachende Gesicht, freundlich in die Kamera blickend. Die Haare fallen in die Stirn. Er trägt die Kluft eines deutschen Jungvolk-Pimps. Das war die Organisation für die, welche für die Hitlerjugend noch zu klein waren. So eine Art militarisierte Pfadi. Aber dieser Junge sieht denkbar friedlich und zutraulich aus. Wie kommt so einer dazu, immer mehr aufzufallen, sich immer entschlossener querzulegen, am Ende in einem Außenlager des KZ Dachaus zu landen und nur um Haaresbreite am Galgen vorbeizukommen?
In seinem Bericht werden die einzelnen kleinen Schritte auf seltene Weise nachvollziehbar, einfühlbar aufgezeichnet, wie ein Mensch unter dem Druck der Verhältnisse halb sich vorzutasten beginnt, halb gedrängt wird, sich zu verteidigen, gegen den Strom zu schwimmen, schließlich auch anzugreifen.
Seine Eltern waren gegen die Nazis, das ganze Quartier überhaupt. Aber die Jungen hatten Spaß dabei, bei den Pimpfen, wie viele andere auch. Für sie alle war die Mitgliedschaft obligatorisch. Aber dieser Zwang wurde weniger empfunden als die Möglichkeit, aus der Enge der ärmlichen Wohnungen auszubrechen, sich auszutoben und ab und zu Ausflüge und Camps zu erleben. Konflikte ergaben sich für sie in dieser absurd hierarchischen, aufgezogenen, gigantischen Indoktrinierungsmaschine. Es gab 15 Dienstgrade allein bei die für 10- und 14-jährigen Hitler-Pimpfe, bestimmt am leichtesten für die Schwächeren, die dann erbarmungslos fertig gemacht wurden. Theilen zum Beispiel war in seiner Gruppe der Kleinste und musste deshalb dem Gruppenführer stets die Aktentasche schleppen. Das verhilft ihm dann zu seinem ersten Erfolgserlebnis, als er endlich checkt, dass der Angeber außer Altpapier nichts drin hat. Er scheißt ihm in die Mappe, damit sie mal voll ist. Es kommt nicht heraus, wer das war, und er musste nie mehr eine Mappe tragen.
Mit dem Selbstbewusstsein kommen die Lampen. Mit 13, schon mitten im Krieg, bringt ihm die Verweigerung von Straf, Exerzieren Prügel und schließlich den Ausschluss ein. Dafür wird er fortan von den Nazi-Lehrern und Ausbildern in Schule und später im Betrieb geplagt und benachteiligt.
Du hast dich disziplinlos verhalten und durch deine Befehlsverweigerung den Treueeid gegenüber unserem Führer gebrochen.
Er ist ausgesiebt. Wer selber keine Troubles will, hält sich besser von ihm fern. So muss er nun wohl oder übel selber Initiativen ergreifen, um wieder Anschluss an andere zu bekommen.
Thank you.
Er findet nun ältere Freundinnen und Freunde. Von ihnen, den Erfahrenen, kann er vieles lernen. Einige waren als Arbeitslose schon zum Freiwilligen Arbeitsdienst, FAD, oder zum Reichsarbeitsdienst eingezogen worden. Diese sozialen Kontrolleinrichtungen kommen in der Anschlusssendung um 3 Uhr ausführlicher zur Sprache. Andere warten aufs Aufgebot an die Front. Wenige Glückliche sind UK, unabkömmlich geschrieben, weil sie einen Job in einem Rüstungsbetrieb haben. In vielen dieser Älteren sind noch Traditionen aus der sogenannten bündischen Jugend vor 1933, der Machtübernahme an die Nazis, wach geblieben. Diese Gruppen, die aus der lebensreformischen Wandervogelbewegung herausgegangen waren, gingen auf die Fahrt. Das heißt, sie tippelten mit ihren Rucksäcken und Klampfen übers Land und trafen sich mit anderen, um ein paar freie Tage und natürlich Nächte zu erleben. Sie singen, zu schwofen, zu schmusen und ihre Subkultur zu pflegen.
Ideologisch war diese Bewegung sehr breit und diffus gewesen. Sie hatte christliches, pazifistisches, aber auch die wilden Klicken aus den proletarischen Stadtteilen, rebellische Elemente, linke Elemente. Die Nazis mussten sie, weil sie nicht in den Griff zu bekommen war, sofort verbieten. Was aber bei Parteien und Gewerkschaften mit ihren starren bürokratischen Apparaten ein leichtes war, konnte bei diesen Chaoten bloß teilweise gelingen. Ein neuer Treffpunkt, ein anderer Name, andere Erkennungszeichen und fertig war die neue Clique. Bloß die großen Treffen waren nicht mehr sehr leicht zu organisieren. Sie mussten auffallen, schon weil sich die Mädchen und Jungen trotz Verfolgung stets durch ihre Klamotten von den Normalos abheben wollten und wurden regelmäßig von Hitlerjugend und SA überfallen.
Teilen hat trotzdem noch ein paar dieser Treffen mitgemacht. Er hat einen Schatz, eine Gitarre und kann darauf akzeptabel spielen. Bündische Lieder wurden umgedichtet. Sie bekamen nun eine Spitze gegen die Nazis. Schon immer eine gute Waffe, den Feind der Lächerlichkeit preiszugeben.
Hei, wenn die Fadenmesser blitzen und die Hitlerjungen flitzen und die Edelweiß-Piraten greifen an. Was kann das Leben denn Besseres geben? Wir wollen bündisch sein.
Wir können dies am besten als eine Szene kulturellen Widerstands begreifen, was Teilen in dieser Zeit erlebte. Sie waren die Punks von damals, die nun wirklich keine Zukunft hatten, außer sehr schnell fürs Reich verheizt zu werden. Sie wollten leben, anders, sogleich, weil es dann nachher vielleicht schon zu spät ist.
Hätte der Nazistaat sie das bloß durchziehen lassen, wäre es auch schon alles gewesen. Aber genau das konnte der Nazistaat gerade nicht. Die Maschine war aufgebaut, was nicht stramm stand, musste vernichtet, ausgemerzt werden. Den Dreh mit den Gassenarbeitern und kontrollierten Freiräumen hatten die Faschisten noch nicht rausgekriegt. So trieben sie viele dieser Jugendlichen selber in einen Widerstand hinein, der nach und nach über die bloße Selbstverteidigung hinausging. Bei Fritz Theilen erleben wir auch diesen Schritt ganz deutlich, fast schon symbolisch mit. Es ist der Tag, wo die arme Gitarre herhalten muss, um einem SA-Angreifer damit auf den Kopf zu hauen. Der Kopf blieb gänzer als die Gitarre, ein Zeichen, dass sie nicht mehr ausreichte. Im Unterschied zu den Who im Wirtschaftsboom der 60er Jahre war damals keine Kohle da, um sich wieder eine neue zu posten.
What we all see.